Der Rasenfunk Kurzpass. Die Ukraine, Nordmazedonien, Dänemark, Belgien, die Niederlande und Österreich, all diese Teams haben gespielt am vorangehenden EM-Tag. Und über diese Teams wollen wir sprechen mit Björn Müller. Björn, schön, dass du mal wieder mit dabei bist im Rasenfunk.
Hallo Max, ja, hat ein bisschen gedauert, bis wir wieder zusammenkommen. Umso mehr freue ich mich und haben ja drei turbulente Spiele gesehen. Reden wir mal drüber.
Das ist allerdings wahr. Und ich habe, und du bist ja schon so ein bisschen sowas wie ein Rasenfunk-Promi. Also die Hörerinnen und Hörer kennen dich vielleicht noch aus dem Tribünengespräch, das wir im August 2018 aufgenommen haben, auch schon eine ganze Weile her. Da haben wir über die Frage gesprochen, wie wird man eigentlich Fußballtrainer und warum warst du da mit dabei? Tja, du warst von 2013 bis 2016 mitverantwortlich für die Ausbildung von Fußballlehrern beim DFB, dann zuletzt als Assistenztrainer von Thorsten Frings unterwegs, zuletzt beim SV Meppen, also ein Mann der Praxis. Ich werde heute schweigen und dir einfach andächtig lauschen.
Naja, das wollen wir mal sehen. Ich glaube, wir kriegen ein gutes Gespräch hin, weil auch das, was du alles siehst, das ist ja auch alles immer stichhaltig und freue mich drauf.
Ja, ich mich auch. Dann lass doch gleich reinstarten. Der Nachmittag begann mit Ukraine gegen Nordmazedonien. Das war das erste Spiel, das wir alle sehen durften. Und da war schon so einiges los. In der ersten Halbzeit trifft Andriy Jarmolenko in der 29. Minute zum 1:0. Roman Jaremczuk erhöht dann in der 34. Minute zum 2:0. Und als das Spiel in gesicherten Bahnen schien, tja, da gab es die zweite Halbzeit. Nordmazedonien hat ein bisschen was umgestellt. Dann kam Alioski nach einem verschossenen Strafstoß, den Nachschuss konnte er reinmachen, zum 2:1 ran. Dimitrevski hielt dann später auch noch einen Strafstoß, das wäre die Vorentscheidung mutmaßlich gewesen und so war es dann spannend bis zuletzt. Ja, was ist dir an dieser Partie aufgefallen, wie hat es dir gefallen?
Also zunächst einmal konnte man ja wirklich erwarten, nach den Niederlagen der ersten, beider Teams im ersten Spiel, dass sie auf jeden Fall aktiv sein müssen und weil irgendwie nur drei Punkte beiden geholfen hat, geholfen hätte. Und ich fand, es war ein munteres Spiel. Ne? Also Nordmazedonien ist ja jetzt auch nicht ebenso jeder Spieler geläufig. Ich musste mich auch reinfuchsen, musste ich gestehen. Und ich fand es interessant, also gerade also die ersten 15 Minuten, es war mutig, es war aktiv. Sie wollten nach vorne verteidigen, wenn die Innenverteidiger von der Ukraine aufgebaut haben. Haben das ja mutig auch mit zwei Spitzen gemacht. Mit Pandev, der alte Hase, wie abgezockt der einfach immer noch ist, mit dem Rücken zum Tor. Wirklich, wirklich richtig gutes Niveau. Und dann eben Elmas mit dem jungen Hüpfer daneben, der gelaufen ist wie ein Verrückter, aber gar nicht richtig im Spiel war. Und das, was du ja auch gerade schon angedeutet hast, diese Umstellung dann später, da kommen wir gleich im Detail sicherlich drauf zu sprechen, weil das Anlaufen vorne war eben ein Problem, wenn hinten die Fünferkette nicht entsprechend da die Spieler rausgerückt oder rausgeschoben haben.
Lass mal kurz bei der spannenden Anfangsphase bleiben, denn du hast es als munter bezeichnet. Das hing ja damit zusammen, dass beide Mannschaften, wenn sie den Ball gewonnen haben, sofort vertikal versucht haben zu spielen. Und deshalb ging es halt hin und her. Also ich weiß nicht, die ersten 8 Minuten, glaube ich, waren das. Da gab es eigentlich keine Ruhephase. Bei Nordmazedonien kann ich das sehr gut nachvollziehen, weil man braucht einen Gegner, den man auf dem falschen Fuß erwischt. Bei der Ukraine wusste ich zwar, dass die gerne vertikal spielen, aber da hat es mich ein bisschen gewundert, dass da niemand aus der Mannschaft mal den Fuß drauf hält und sagt, okay, Jungs, jetzt kommt mal runter. Wir wissen, es ist alles aufregend hier, auch mit Zuschauern. Glaubst du, das ist was, also du bist ja der Trainer hier in dieser Runde logischerweise. Ist das was, was man sich als Trainer eher wünscht oder glaubst du, das war vielleicht sogar mit eingepreist von Andriy Schewtschenko, dass er gesagt hat, ja, lasst euch da einfach drauf ein, weil die Qualität von euch im Ausspielen solcher vertikalen Situationen ist ja wahrscheinlich höher.
Ja, eine Mannschaft bremsen möchtest du ja dann erstmal nicht, ne? Also wenn eine hohe Aktivität da ist, bist du ja erstmal froh. Runterfahren und alles in Ordnung bringen, in geordnete Bahnen bringen, das kannst du dann schon noch beeinflussen. Ich glaube eher, dass das dem geschuldet war, dass sich durch diese Fünferkette in der Defensive von Nordmazedonien das eben einfach auch ergeben hat immer. Ja, weil also das 2:0 war eigentlich ein Paradebeispiel, wenn wir jetzt mal das 1:0 überspringen würden. Ne, die laufen mit zwei Spitzen ständig an.
Ja.
Aber was musst du dann eben auch machen? Du musst vertrauen können, dass hinten eben auch entsprechend nachgerückt wird. Weil wenn sich hinter den zwei Spitzen in den Halbräumen Jarmolenko, Schepparenko, wie auch immer, anbieten, aber da keiner rausrückt aus der Fünferkette, um eben entsprechend Räume zu schließen, dann läufst du dich vorne tot, dann läufst du immer ins Leere. Und darum haben sich auch gerade in der Anfangsphase diese Möglichkeiten immer ergeben, vertikal zu spielen. Aber du hast recht, im richtigen Moment hättest du dann auch mal um den 16er rumspielen können, vielleicht mal eine Seite überlagern, mehr über außen dann kommen können, um vielleicht da mal irgendwie eine Überzahl zu schaffen. Das haben sie nicht beruhigt, aber ich sag mal, als Trainer siehst du dann eher gerne so eine Aktivität, als wenn du von außen anschieben musst.
Ja, also vor allem das 2:0, das war ja wirklich einfach so schulbuchmäßig gespielt. Also klar muss sich da eigentlich der Verteidiger fallen lassen in der Sekunde, in der er sieht, dass Jarmolenko war es ja, der dann mit einem Kontakt weitergespielt hat, dass der schon quasi aufgedreht hat. Aber das ist halt auch dieses berühmte Sofa-Wissen, wo jemand wie ich halt sehr, sehr stark ist. Und wenn ich auf dem Platz stehen würde, würde ich überhaupt nichts hinbekommen. Deswegen Theorie und Praxis. Was mich
Entschuldigung, da würde ich gerne nochmal sogar einen Step nach vorne gehen. Also jetzt sezieren wir das 2:0 einfach mal. Mhm. Also sie laufen mit zwei Spitzen an, die Fünferkette hinten steht ziemlich flach und der Muslio, der linke Innenverteidiger aus der Kette, der rückt einfach gar nicht raus auf Zinchenko, der im Zentrum angespielt wird.
Ja.
Und daraufhin kann er im Prinzip nach außen legen auf Jarmolenko, der dann eben wieder ins Zentrum spielt auf Jarenschuk. Aber dieses Rausrücken, dieses... Wir reden ja immer über Systeme und ich bin eigentlich gar nicht so ein Freund davon. Aber wenn du eben, oder andersrum, je höher das Niveau der Spieler, desto egaler ist eigentlich das System, weil die erkennen, wann muss ich welche Räume besetzen, wann rücke ich raus. Und es ist egal, ob es Dreierkette, Viererkette ist, sie schließen die Räume in der Defensive, sage ich mal. Und bei einer Truppe wie Nordmazedonien, die fühlen sich dann wahrscheinlich eher auch in dieses Korsett gedrängt, Fünferkette eher hinten bleiben, sichern und rücken nicht im richtigen Moment raus, schieben nicht im richtigen Moment nach und nicht jetzt als komplette Kette, sondern du stehst zu fünft und musst natürlich einzeln immer rausschießen, um die Spieler, die da in den Halbräumen vor dir sind, eben auch unter Druck zu setzen. Und wenn du das nicht machst gegen so super Kicker, wie die ukrainische Offensive sie ja hat, dann läufst du hinterher und dann gibt's diese zwei, drei Geistesblitze. Und wie du sagst, eben in dem Moment, wo der Ball außen ist, das ist dann eben auch nochmal das Detail, dann musst du dich halt fallen lassen, entsprechend absichern. Das ist dann eine Fehlerkette, die du nicht mehr korrigieren kannst einfach.
Ich fand das sehr interessant, das Anlaufverhalten von Nordmazedonien und wie die Ukraine damit umgegangen ist. Also weil es sah nämlich vor allem in der Anfangsphase manchmal ein bisschen bizarr aus, weil es erstmal eigentlich ein 4+1 war, also die Viererkette von der Ukraine und Stepanenko. Und die wurden erstmal nur angelaufen von Elmas und Pandev. Aber sobald sie einen Ball mit dem Rücken zum gegnerischen Tor angenommen haben oder so ein bisschen zu lasch geschlagener Pass war, dann kam sofort die Mittelfeldreihe hat hinterhergeschoben von Nordmazedonien, zum Teil sogar mit den Außenverteidigern. Das fand ich ganz ansprechend. Aber das bedeutet ja auch, also das war sehr mutig von Nordmazedonien, das hat aber auch dazu geführt, weil die Dreierreihe hinten nicht immer so weit rausgerückt ist, dass es einen unheimlich großen Raum gab, in den du reinspielen konntest, so mit einem Flugball oder einem Chipball. Hätte sich da die Dreierreihe noch mutiger verhalten müssen? Oder, also wir sprechen ja letztlich dann über die berühmte Kompaktheit, die da dann verloren gegangen ist und ja auch in dieser Szene gefehlt hat. Oder wo würdest du da ansetzen?
Absolut. Wenn wir gleich das nächste Spiel besprechen, da sehen wir, wie es eigentlich mustergültig, wie du es da eigentlich löst. Ne? Also die Dreierreihe hinten, die sogenannte Restverteidigung, wenn du vorne anläufst, du musst nachschieben. Du brauchst aber auch Mut. Ne? Du brauchst Mut, das zu machen. Du brauchst Mut und Selbstvertrauen in dich selbst auch als Innenverteidiger, dass dir dann auch keiner wegläuft, weil je weiter du rausläufst, desto größer ist der Raum natürlich hinter dir. Aber das siehst du genau richtig, hast du genau richtig gesehen, dass da entsprechend der Raum viel zu groß war. Im Umkehrschluss ist es aber auch so, die vorne, die anlaufen, da ist ja auch irgendwann der Stecker gezogen. Und die sagen sich ja auch irgendwann, hör mal, Jungs, entweder wir ziehen alle an einem Strang, wir gehen vorne drauf, schieben ran und ihr schiebt nach, habt den Mut, oder wir lassen uns fallen. Aber so lassen wir uns auseinanderziehen. Und das ist ein sehr häufiger Fehler, sage ich. Ja, doch, es ist ein sehr häufiger Fehler, aber ein sehr häufiges mannschaftstaktisches Ding, was eben dann nicht zusammenpasst. Ne? Und wenn es nur einmal im Spiel vielleicht nicht funktioniert und das von einem Gegner eben gesehen und gelöst wird, dann hast du diese Räume da und dann bist du schnell, läufst, wie du gesagt hast, mit zwei Spielern läufst du an, mit den hinteren schiebst du nach und dann bist du mit einem Pass unter Umständen, hast du fünf Spieler von dir ausgespielt. Und ja, das genau, ist natürlich, ne, das, was du sagtest, mit diesen vertikalen Pässen, wenn du das dann erkennst und im richtigen Raum stehst und dann dich noch aufdrehst, weil hinten aus der Kette keiner ranschiebt an dich. Ja, das ist ein gefundenes Fressen für dich als Mannschaft, die im Ballbesitz ist, wenn du das so auf dem Silbertablett serviert bekommst.
Ein bisschen sinnbildlich war dann, fand ich, nach dem 0:2 hat dann der Trainer Angelowski umgestellt und man konnte deutlich sehen, dass die Spieler überhaupt nicht verstanden haben erstmal, was er wollte. Also ich glaube, es sollte ein 4-1-4-1 werden, aber es gab ja dann auch gar nicht mehr so viel Zeit dann bis zur Halbzeit, um das zu sehen, aber da gab es deutliche Konfusion auf dem Platz, was vielleicht auch so ein bisschen sinnbildlich dafür ist, dass die ein bisschen lost waren in dieser ersten Hälfte, weil das, was sie sich vorgenommen hatten, so nicht geklappt hat. Heißt im Umkehrschluss ja aber auch, dass die Ukraine etwas gut gemacht hat. Was war denn das deiner Meinung nach?
Also nochmal zum Nordmazedonien. Ich habe es mir genauso wie du das beschreibst notiert. Also 4-1-4-1 Fragezeichen, 4-2-3-1 Fragezeichen. Es war nicht so ersichtlich, aber natürlich war die Umstellung da deutlich. Und bis zur Halbzeit war es vogelwild, aber danach muss man halt sagen, war es einfach ein guter Zug vom Trainer. Einmal noch auf Nordmazedonien. Ja. Da muss man vielleicht sagen, dass er die Truppe vielleicht sogar mit dem falschen System aufs Feld geschickt hat, gerade mit Elmas vorne, ja, der verloren war, der nach der Umstellung, dann nach der Halbzeit auf die Viererkette aus dem Zentrum heraus viel mehr Aktionen hatte, weil es einfach ein richtig guter Fußballer ist, ein richtig guter Kicker und vor erster Halbzeit hatte der überhaupt gar keine Aktionen. Und das war sicherlich dann nochmal gut, diese Umstellung mit Trajkovski dann, der vorne Schwung gebracht hat. Und du fragst, was hat Ukraine so gut gemacht? Also sie konnten so viel gut machen, weil die Nordmazedonier halt in ihrem Fünferkettenkorsett so ein Stück weit gefangen waren und einfach die Möglichkeiten hatten. Und wenn du denen die Möglichkeiten gibst, sie mussten gar nicht viel gut machen, einfach ihre natürliche Art zu kicken und zu spielen und dieses Zusammenspiel zwischen Jarmolenko und Jarenschuk bis zu 70 Minuten, die haben ja super harmoniert, das war ja, ja, fantastisch anzusehen, und von daher die konntest du einfach von alleine lassen, weil Nordmazedonien, obwohl die haben ja mutig gespielt und die der Ansatz war ja okay und gut, aber fand ich auch gut vom Trainer, dass er das erkannt hat und aus Trainersicht eben das dann korrigiert hat und dann das Spiel ja auch viel, viel besser wurde von Nordmazedonien.
Ja, es waren die berühmten zwei unterschiedlichen Halbzeiten, die man hat. In der ersten Halbzeit 10:3 Schüsse für die Ukraine und 63% Ballbesitz bei einer 90er Passquote. In der zweiten Halbzeit dann 38% Ballbesitz bei einer 80er Passquote und 7:10 Schüsse. Also es ist jetzt nicht alles, man muss sich jetzt nicht an jeder Zahl davon aufhängen, aber der Ballbesitz zeigt schon sehr deutlich, wie sich's da gedreht hat. Und da hatte ich auch das Gefühl, also wir sprechen jetzt zwar über einen Sieg der Ukraine, aber da ist noch ein gehaltener Strafstoß mit eingepreist. Da haben meiner Meinung nach so ein bisschen die Mittel gefehlt, sich zu befreien aus dem, was Nordmazedonien geschafft hat, allein, dass man viel weiter rausgerückt ist. Und ich hatte auch den Eindruck, das ist aber ganz schwer, finde ich, am Fernseher, dass Jaremczuk und Malinowski, Jarmolenko, Entschuldigung, die wirkten auch ganz schön platt. Also da gab es schon auch durchaus Räume, die man noch hätte sprinten können, wo man dann auch einen Passweg aufgemacht hätte. Aber das hat dann gar nicht mehr so wirklich stattgefunden. Glaubst du auch, das war ein Kraftthema?
Ja, ich war auch erstaunt, dass sie in der 70. beide schon runtergegangen sind. Die waren anscheinend wirklich fast auf und platt, obwohl ja in der ersten Halbzeit mit dem vielen Ballbesitz das nicht so ein kraftzehrendes Spiel war. Ne? Da sind jetzt nicht viele hinterher gerannt, sondern haben ja eigentlich den Ball gehabt. Das hat mich schon gewundert und fand ich auch auffällig. Vor allem, weil nach der Umstellung auf die Viererkette der Alioski von den Nordmazedoniern als linker Außenverteidiger, also wenn die das erkannt hätten, der hat ja nur wie offenes Visier gehabt, ja, nur nach vorne.
Aber wirklich.
Der hat links außen gespielt. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist denn, hat er irgendeinen Defensivgedanken? Dem war das ja völlig
egal. Die Seite war immer offen und Muslio ist auch nicht so wirklich rausgerückt.
Unfassbar. Also wenn ich da zentral gespielt hätte oder jemand hinten drin, den hätte ich mit dem Lasso eingefangen. Dass er auch das, natürlich lagen sie zurück und der Gedanke nach vorne ist ja okay, aber du musst ja trotzdem eine Balance finden Und also der da wirklich die Seite offen und wie du sagst, da ist aber niemand mehr dann reingesprintet oder die Räume wurden nicht genutzt, gerade in Umschaltaktionen. Das fand ich auch. Die waren irgendwie auf.
Aber gut, sie haben es ja über die Zeit gebracht. Es wurde ein 2:1 für die Ukraine und damit ist die Situation in der Tabelle ganz gut. Am letzten Gruppenspieltag spielen die beiden noch. Nordmazedonien wird gegen die Niederlande spielen am Montagabend um 18 Uhr und die Ukraine gegen Österreich. Ja, wobei, wer weiß, da können wir dann gleich bei der Niederlande nochmal drüber sprechen. Aber vorher wollen wir über Dänemark gegen Belgien sprechen. Ein Spiel, wo es natürlich um mehr ging als nur Fußball, ohne despektierlich klingen zu wollen, war es mir fast ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Also eine geplante Unterbrechung in der 10. Minute. Man hat dann richtig gemerkt, wie das eigentlich dann zu diesem Zeitpunkt, obwohl die Geste, da will ich natürlich überhaupt nichts gegen sagen, aber du hast eigentlich gemerkt, dass es dieses Spiel gar nicht gebraucht hätte. Diese Partie ging so gut los, nicht nur wegen des Tors von Yusuf Paulsen schon in der 2. Minute, sondern beide Mannschaften waren so aktiv drin, dass du auch richtig gemerkt hast, als die Zuschauer, die angefangen haben, so leicht zu pfeifen, weil quasi die 10. Minute schon gebrochen war und dann ist es ja eine Definitionsfrage, was ist jetzt die 10. Minute? Wenn ihr 10 auf der Anzeigetafel steht, ist es ja eigentlich die 11. Minute. Das haben meiner Meinung nach die Spieler, die da ja auch, also da hatte gerade Belgien den Ball in der hinteren Kette, der hätte ohne Probleme mal ins Ausspielen können, damit sie diese Unterbrechung machen. Ich hatte das Gefühl, die haben das gar nicht mitbekommen und das fand ich aber eigentlich positiv zu sehen, wie sehr beide Mannschaften sich auf das Sportliche fokussieren konnten und das dann fast so. Ja, das wirkte dann, also diese Unterbrechung, sie haben sie dann gemacht, aber das, so wirklich hat es auch zum Glück den Fluss gar nicht rausgenommen, weil die waren beide richtig gut im Spiel, fand ich.
Ja, also die Frage war ja, man wusste von dieser Aktion, geplanten Aktion in der 10. Minute und die Befürchtung war ja, dass es bis dahin vielleicht eher so ein Abtasten wird. Komm, wir hangen uns mal durch bis zur 10. Minute.
Oh boy.
Ja, richtig, genau. Und es war ja zum Glück überhaupt nicht so. Ich fand auch, mein Eindruck war auch, es ist eine schwierige Situation, aber ich fand es auch etwas aufgebauscht. Ja, die Medien sind alle drauf angesprungen mit dieser Aktion. Vor dem Spiel müssen ja wohl die Belgier sich auch sehr zurückgehalten haben beim Betreten des Platzes. Ne, es war alles dem untergeordnet. Es hat aber dem Spiel von der ersten Minute überhaupt nicht geschadet. Also es war, ja, es ging sofort los. Also von der ersten Minute. Beide Mannschaften waren voll da. War wirklich fantastisch, war richtig gut.
Ich fand bei Dänemark das Nachsetzen vor allem sehr gut. Das war unglaublich. Also wenn wir offenes Visier bei Alioski ansprechen, also ganz das dänische Team hatte auch ein sehr offenes Visier und das ist ja auch lange Zeit in der ersten Halbzeit gut gegangen. Woran lag es denn deiner Meinung nach, dass sich eine so spielstarke Mannschaft wie Belgien zumindest in der Anfangsphase, ich würde sagen so die ersten 20 Minuten waren das, glaube ich, ja kaum befreien konnte und kaum mal auch in der Zirkulation kommen konnte, um das Ganze mal ein bisschen runter zu kühlen. Du willst ja nicht, dass der Underdog sich so in einem, naja, banal gesagt, Rausch spielt.
Also die Dänen, die haben das in der ersten Halbzeit, die haben das so fantastisch gemacht. Ich hätte auch fast nicht mehr gedacht, dass das nochmal so einen Turn bekommt, dieses Spiel. Also Dänemark, erstmal mit Ball, das Spiel im letzten Drittel, das haben sie so angelegt, dass sie das, was Nordmazedonien eben gerade nicht hatte, mit dieser hohen Restverteidigung bei eigenem Ballbesitz, wie mutig Christensen, Kjær, Vestergaard, wie hoch die in der gegnerischen Hälfte verteidigt haben und alle Spieler auch in Ballnähe sich immer mit Ball so positioniert haben, entweder ich bin anspielbar oder habe aber schon den Blick, wenn wir den Ball verlieren, wer ist der Erste, den ich wieder attackieren kann? Also die waren, auch die Spieler ohne Ball, die waren nie aus dem Spiel. Die hatten immer beide Situationen im Kopf. Wir sind jetzt im Ballbesitz, ich muss mich frei machen. Aber es könnte sein, dass wir den Ball verlieren. Und wo bin ich dann? Wo muss ich mich positionieren? Wo ist schon der Nächste? Also die haben ständig gescannt und dementsprechend den Raum so eng gemacht, dass Belgien da richtig, richtig Schwierigkeiten hatte, zur Entfaltung zu kommen. Und dann bei belgischem Ballbesitz hat es ja auch nicht funktioniert. Das lag aber also einerseits an der guten Positionierung von den Dänen, aber auch Belgien war da relativ einfallslos. Lukaku stand vorne relativ, also nicht relativ, sondern immer an aufs tiefster Position, immer im Zentrum gegen Kehr. Und Korasco und Mertens so in den Halbräumen davor. Ziel war, den Lukaku einzusetzen.
Und dann aber den zweiten Ball zu pflücken, oder?
Ja, eigentlich wollten sie es flach, aber die Passfenster waren gar nicht auf, ihn flach anzuspielen. Die wenigen Male, wo er flach den Ball bekommen hat, haben Vestergaard, Christensen, Højbjerg, Delaney sofort Kjær unterstützt. Immer zum Doppeln. Also der hatte ja wirklich null Raum zum Atmen. Und dadurch, dass die Passfenster eben zu waren, war eben das Mittel auch langer Ball. Und da haben sie überhaupt keine Bälle festmachen können. Ne? Also keine zweiten Bälle. Im Gegensatz zu den Dänen, die wurden auch angelaufen. Da war auch das Mittel mal der lange Ball. Aber die zweiten Bälle wurden eben gewonnen, weil nachgerückt wurde, weil eine Überzahl geschaffen wurde. Also das war der große Unterschied in der ersten Halbzeit. Dieses eher statische Spiel der Belgier und dieses mutige raus nach vorne verteidigen der Dänen. Wenngleich man sagen muss, es war dann letztendlich auch nicht zwingend genug. Ne? Also am Ende muss man sagen, das 2-0 nachlegen, das lag ja auch nicht richtig in der Luft. Ja, also es war ein super Spiel, aber es war jetzt nicht, wo du denkst, boah, da waren noch mal 200-300-prozentige. Und das hat sie letztendlich dann hinten raus dann auch hat die Niederlage auch beschert.
Da gab es ja auch dann nochmal eine Veränderung im Spiel. Also ich will jetzt gar nicht von einer Umstellung sprechen, weil das sind halt einfach so die Phasen, die du hast. Du kannst nicht immer hoch anlaufen, auch kräftetechnisch. Aber da würde mich deine Meinung zu interessieren. Es war nämlich, gegen Ende der ersten Halbzeit war es so, dass Dänemark in einem 5-4-1 stand und eher zurückgezogen. Und da hatte dann auch Belgien seinen Ballbesitz, aber die Passwege waren zugestellt. Und in der Anfangsphase war es aber so, dass die vorderen drei, also Damgaard, Pausen und Braithwaite, die standen aufgereiht gegen den Dreieraufbau der Belgier. Sie haben es nicht angelaufen und sie haben es zugestellt, zumindest in manchen Situationen, indem sie sich genau immer in die Lücken zwischen der Doppelsechs gestellt hat. Und das habe ich ehrlicherweise nicht so ganz verstanden, weil zum einen machst du natürlich einen gewissen Passweg zu, aber du lässt die beiden anspielbar. Und jetzt sind Tielemans und Dendonka, das ist jetzt nicht Frankie de Jong, da könntest du das auf gar keinen Fall so machen, weil der dreht sich schnell genug auf, dass er dann super nach vorne durchspielen kann. Aber was glaubst du, ist bei sowas dann der Hintergedanke?
Also vorne wollten sie sicherlich dann einfach immer dieses Rausschießen der drei, die vorne anlaufen, ne, abwartend, also es war jetzt kein Fortchecking, aber eben entsprechend jeden der drei Innenverteidiger quasi abzudecken, anzulaufen, einen gewissen Stress zu verursachen und dahinter dann eben nicht in Manndeckung zu stehen, nicht komplett zu spiegeln, sondern eben dann im Raum und dann entsprechend zu reagieren, wie lösen sie es denn auf, ne? Aber da hast du recht, wenn da ein sehr spielstarker Sechser eben entsprechend ist, dann wird es auch anders gelöst. So war es machbar von den Dänen, dass sie das trotzdem immer zugelaufen haben, weil sie eben die Räume da sehr gut eng gemacht haben. Also sie haben sich gegenseitig unterstützt. Es muss eine hohe Kommunikation auf dem Platz geherrscht haben, weil das kannst du nicht blind und stumm. Ne? Also da musst du permanent reden, geh, bleib, ich deck ab, rechte Schulter, linke Schulter, Hintermann coacht Vordermann. Also das wird da schon auch permanent vonstatten gegangen sein. Und ich finde, die haben es einfach erst halb selber fantastisch gelöst, muss man einfach so sagen.
Und dann können wir bei Belgien über Personalien sprechen. Also zum einen hat Denaya für Boyata gespielt und war mitverantwortlich für das 0-1. Das ist die etwas weniger schöne Personalie. Aber dann gab es auch wunderbare Personalien für die Belgier. Nämlich Kevin De Bruyne kommt zur zweiten Halbzeit. Eden Hazard kommt später. Axel Witzel darf sogar dann auch spielen ab der 59. Minute. Aber vor allem auf Kevin De Bruyne lenkt sich so ein bisschen der Fokus, weil er hat eben ein Tor gemacht und das andere vorbereitet und das mit einer Verzögerung. Aktion wie, also das sieht man so selten, dass jemand, der einen eigentlich relativ offenen Schuss hat, dass er dann dennoch verzögert so lange, bis er querlegen kann auf jemanden, der im höchsten Tempo kommt. Also war auch wirklich eine ganz tolle Leiste von Kevin De Bruyne. War das dann auch tatsächlich der Grund, kann man das auf diese Personalien runterbrechen, dass die zweite Halbzeit so anders lief für Belgien?
Ja, also ja, mit dieser Klasse, die sie da noch einwechseln konnten, das war schon nochmal ein Change im Spiel. Natürlich, ne, auch dem Ergebnis geschuldet, wenn du 1-0 führst als vermeintlicher Underdog wie Dänemark, natürlich, und Belgien wusste, sie müssen kommen, das ist ja auch so ein normaler Verlauf des Spiels, ne, du schaltest vielleicht eher ein bisschen in den Modus, wir wollen, ne, Hauptsache kein kassieren, vielleicht können wir das 1-0 über die Runde retten, aber man muss natürlich sagen, mit der Einwechsel von De Bruyne, wo ja auch eine kleine Veränderung dann vonstatten ging. Lukaku war nicht mehr so im Zentrum. Er war eher über die rechte Seite kommend. Mhm. Und De Bruyne war flexibler. Und Lukaku konnte somit nicht mehr permanent gedoppelt werden. Er hatte mehr 1-gegen-1 Situationen.
Und auch öfter gegen Vestergaard als gegen Kjær. Ich hatte das Gefühl, Richtig. Das kam ihm auch ganz gut zu Pass.
Ja, genau. Weil Kjær im Zentrum, dann ist es einfach für Vestergaard oder Christensen um ihn herum, zu Hilfe zu kommen, zu doppeln. Vestergaard außen, dann ist es schon eher eine Entscheidung von Kjær. Gehe ich noch dazu oder Delaney mit zurück oder Mele, der den Vestergaard unterstützt. Da ist er schon mehr in diese 1-gegen-1 Situation zu kommen und dementsprechend war die Situation ja auch, wenn wir nochmal das 1-1 dann besprechende Lukaku, der setzt sich super durch. Der Antritt, dieser Körper, wie er dann abgeht über rechts und genau was du sagst, dieses De Bruyne, das ist einfach Weltklasse. Das ist unfassbar. 9 von 10 Spielern schießen wahrscheinlich direkt. Mhm. Also, ne? Und jeder im Stadion und an den Fernsehen holt ja irgendwie auch aus. Mhm. Und dann lässt er 2 und den dritten eigentlich so ins Leere laufen, grätschen und dann noch so quer zu legen. Es ist eine unfassbare Qualität. Fantastisch. Einfach Weltklasse.
Ich fand auch das 2-1, weil das, also da hat er einen offenen Schuss mit dem linken Fuß, aber der kommt mit so einer Geschwindigkeit flach ins Eck. Der Torhüter ist noch, also Schmeichel ist noch gar nicht so richtig unten, da ist der Ball im Grunde fast schon an ihm vorbei. Also da war unglaublich präzise, ganz genau gesetzt. Das war, ja, also Kevin De Bruyne, man kann schon verstehen, warum das jetzt alle so hypen nach diesem Spiel. Der hat wirklich gezeigt, was er Belgien geben kann.
Mhm. Ja, also in der Zeitlupe hast du gesehen, wenn du hinter die Kamera hinter dem Ball, also Schmeichel war ja, das war kurze Ecke, aber der war nicht annähernd dran, ne? Mhm. Also der, wie du sagst, mit so einer hohen Geschwindigkeit, was aber auch dann wieder, was auch super war, also der Ball kommt ja von außen und im Zentrum dann die beiden Hazards, dieses kurze Klack, Klack, ja. Es war jetzt kein Steilklatsch tief, aber es war so ein Querklatsch, nochmal quer. Ja. Aber während der Ball so quer gespielt wird, da stand De Bruyne noch so komplett im Zentrum des Spiels. Und das ist natürlich auch eine Qualität, dass der das einfach liest. Ne? Also der ist mit dem Querpass, ist er quasi in seine Position gelaufen und kam dann mit dem entsprechenden Timing dann auch hin. Das war ein blindes Verständnis, aber auch wie die beiden Hazards da den Ball dann eben auch auf De Bruyne ablegen und er dann abschließt. Das ist einfach die Qualität und Belgien sicherlich mehr als Geheimfavorit, diese goldene Generation. Da kann ich mir vorstellen, dass wir da auch noch viel Schönes von sehen. Mir tut's leid für die Dänen. Es war ein tolles Spiel. Ja. Also es war richtig gut. Es war irgendwie vorne hat so ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt, aber ich fand es also fantastisch auch in der ersten Halbzeit, wie sie da so gemeinsam das gestaltet haben, mit Ball, ohne Ball, gegen. Es war wirklich ein tolles Spiel.
Ja, gab ja dann noch den Lattenkreuzkopfball von Braithwaite, der hatte insgesamt 7 Schüsse und 2 Torschussvorlagen, also der hatte bei ganz, ganz vielen der guten Aktionen sein Füßchen mit drin und am Ende waren die Schüsse 21 Schüsse für Dänemark, 6 für Belgien, das zeigt so ganz gut, was passiert ist. Allerdings muss man so ehrlich sein, die großen Chancen haben dann auch gefehlt. Ich habe noch einen Gedanken, der zwar mit Systemen zu tun hat, aber nur so ein bisschen peripher. Also wenn wir 4-2-3-1 gegen 4-2-3-1 sehen, wie ganz oft in der Bundesliga, dann neutralisieren sich diese Systeme sehr häufig. Ich habe das Gefühl, dass beim 3-5-2 oder 3-4-3, egal wie wir es jetzt zählen wollen, dass dem nicht so ist, weil da einfach die Außenspieler so in so einem physischen Battle sind. Also derjenige, der mehr Körner im Tank hat oder die Mannschaft, die da die größere Qualität bei den Auswechslungen hat, die kann einfach darauf ausnutzen, dass die so viel Raum abdecken müssen. Und in dem Spiel war es ja auch so, und wir haben schon so viele 5-2-3 oder 5-3-2 Formationen gegen den Ball bei dieser EM gesehen. Und in dieser Partie, wo zwei Mannschaften, die das eigentlich sehr ähnlich angehen, aufeinandertreffen, geht es so hin und her. Würdest du dem zustimmen, dass es daran liegt, dass eben einfach da dann letztlich entscheidend ist, auf den Außenpositionen muss man halt auch viel ins Risiko gehen, wenn man nachrückt, und dementsprechend gibt es dann einen Raum, den man reinspielen kann, und deswegen ist es nicht so, dass sich das so neutralisiert, wie man es eben bei den Viererkettenformationen viel häufiger hat?
Mhm. Na, der große Unterschied im Gegensatz zur Viererkette mit den Außenspielern ist ja eben, bei der Viererkette mit Ballbesitz, dann gehen ja meistens die Außenverteidiger hoch, mhm, die äußeren Mittelspieler, die sind ja wirklich manchmal sehr hoch, die äußeren Mittelfeldspieler gehen rein, und du hast eigentlich so eine doppelt besetzte Außenbahn, ne? Mhm. Sei es, dass beide an der Linie kleben, beide weiße Schuhe haben, also der Außenverteidiger und der offensive äußere Mittelfeldspieler.
Also du meinst jetzt, weil sie an der Linie kleben, so nennt man das, ne? Kalkspieler nennt man das, glaube ich, in den Niederlanden.
Ja, genau.
Also dir geht's nicht um die Farbe der Schuhe, genau.
Mir geht's nicht um die Farbe der Schuhe, es geht weiße Schuhe, genau, weil sie eben an der Linie kleben. Richtig, genau. Naja, und dann hast du eben diese doppelt besetzte Außenposition und entsprechend in der Defensive auch, da geht der Außenverteidiger geht raus und stellt, es kommt ein Sechser dazu, es kommt der Siebener oder Elfer, also die äußeren Mittelfeldspieler kommen dazu. Das ist dann eher gruppentaktisch zu lösen, ne? Und wie du sagst, wenn du Dreierkette, Fünferkette spielst, diese äußeren Spieler, naja, wie, guck mal, also wenn man von ganz früher das sieht, Libero, zwei Manndecker, und dann hast
dann
du
die Läufer,
die äußeren Spieler gehabt, die quasi komplett die Rechtsaußen, Linksaußen, die haben die ganze Seite beackert. Ein bisschen, oh, ne? Also ne, nicht auf die Goldwaage legen, aber so ein bisschen könnte man das ja dann auch so sehen. Und da hast du schon recht. Also die physisch starken Spieler, die da richtig, richtig Gas geben können, weil sie viel Räume unter Umständen haben, das ist schon ein Unterschied. Da neutralisierst du dich nicht so sehr. Und gerade auch, wenn du dann in Umschaltsituationen, also du hast einen Ballgewinn am eigenen 16er, dann hast du ja auf den Außenbahnen einen Raum vor dir, dann musst du ja aber auch wieder starten. Wenn du den Ball wieder verlierst, musst du 40 Meter wieder im höchsten Sprint zurück. Genau. Ne? Es ist eine hohe physische Beanspruchung, und da musst du halt auch gute Balance finden. Bei dem, wo wir gerade bei dem Thema Physis sind, ist dir das auch aufgefallen oder war das nur mein subjektives Empfinden? Ich finde unheimlich viele Krämpfe irgendwie Minuten der Spiele. Also in allen Spielen, nicht in allen Spielen, aber meine subjektive Wahrnehmung ist irgendwie so, dass da sehr viele Spieler immer am Ende, und das hat, glaube ich, nicht immer was mit Zeitschinden zu tun.
Nee, das ist
dass
mir
die
auch
wirklich
aufgefallen.
Da, dass die durch sind. Also ist mir aufgefallen, woran das wohl liegt.
Ja, und das, obwohl die Laufstatistiken gar nicht so krass sind bisher für diese Weltmeisterschaft. Also jetzt, ich habe es jetzt gerade mal für Dänemark nochmal nachgeguckt, die hatten beide 110 Kilometer, das ist dann schon sehr ordentlich, da kann man nichts sagen, aber du hattest auch schon mehrere Spiele, wo Mannschaften unter 100 Kilometern geblieben sind, wo sich das dann nicht so ganz erschließt. Ja, den Eindruck hatte ich auch, und ehrlicherweise habe ich diese Frage nach den Außenspielern auch deshalb gestellt, zum einen, weil ich fand, bei Dänemark gegen Belgien waren da Mähle und was einfach unglaublich wichtig für Dänemark, und einer der Gründe, warum Dänemark so lange auch noch so viele Chancen hatten, auch wenn es nicht zum 2-2 gereicht hat. Und ich dachte, ich könnte vielleicht ein kleines Übergängchen bauen zum letzten Spiel, über das wir noch sprechen wollen. Niederlande gegen Österreich.
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Der Dumfries.
Ja, lass mal auf dieses Spiel gucken. Es geht los mit einem von David Alaba verursachten Strafstoß, hat einen unsauberen Kontakt im eigenen Strafraum, tritt dann Dumfries auf den Fuß, und dann gibt es nach VAR-Eingriff einen berechtigten Strafstoß. So ging es dann in der 11. Minute mit dem 1-0 durch Memphis los. Und in der zweiten Halbzeit konnte dann Dumfries selbst dann noch erhöhen auf 2-0. Und die Schweiz, Entschuldige bitte, lieber Österreicherinnen und Österreicher, das war jetzt eigentlich, also die Österreicher, sie hatten mehrheitlich den Ball, sie waren auch relativ häufig eigentlich im Angriffsdrittel oder irgendwo in Zone, wo man sagt, okay gut, jetzt noch zwei Pässe und dann seid ihr im Strafraum angekommen, aber eben genau das hat relativ selten geklappt, dass man in den Strafraum gekommen ist. Und wenn man sich eben dieses Spiel erstmal so quasi aus der ganz weiten Sicht anguckt, dann ist eben der größte Unterschied, die einen haben Dumfries, diesen Außenspieler, der eben auf seiner Seite Unglaubliches gemacht hat, jetzt schon im zweiten Spiel in Folge, und den anderen hat halt vielleicht genau dieser Spieler gefehlt, bis Alaba vorgestoßen ist.
Ja, also wenn du nur die beiden nominellen Aufstellungen siehst, das ist ja einfach auch mal ein Unterschied, ne, in der Klasse der Spieler. Aber Österreich, finde ich auch, hat es gut gemacht. Unglücklich war natürlich dieses 1-0, gerade dass es Alaba da passiert als dem herausragendsten der Spieler. Im Vorfeld gab es ja so bei beiden Ländern diese Systemdiskussion, ne? Also die Niederländer halt abgerückt von ihrem, was ja schon zum Kulturgut gehört, ihrem 4-3-3.
Aber da habe ich mal ganz kurz eine Frage. Sag mal, hat nicht Louis van Gaal die im 4-2-3 einspielen lassen? Also ja, hatten wir das nicht alle schon mal?
Ja, ich meine auch, dass er das auch schon gemacht hat. Aber es ist halt immer wieder eine Diskussion, ne? Also was hätte Johann Cruyff da gesagt, wenn man so verteidigt? Das ist ja immer noch, ne? Der große Name dort, dieses Football.
Gut, aber wir fragen doch auch nicht Franz Beckenbauer, wie er jetzt denkt, dass der moderne Fußball sich entwickelt. Also ich kann es schon irgendwie nachvollziehen. Ja, ich finde es eigentlich auch schön, weil so ein offensives, also was ich mag, ist, dass dahinter ja die Idee steht, wir wollen einfach viele Tore schießen und nicht zuerst an die Defensive denken. Und als neutraler Zuschauer sage ich, ja, super, sehr gut, will ich überall sehen.
Wenn du dann auch die Spieler siehst, ein Frenkie de Jong, was ist das für ein toller Spieler? Da geht einem das Herz auf, der hat immer eine Lösung parat, mit dem Rücken zum Tor, egal, löst sich gegen ein, zwei, dann die ersten paar Schritte mit Ball, dann hat er immer eine Idee. Wenn du den beobachtest, bevor der den Ball bekommt, wenn du nur eine Kamera auf ihn hättest, wie oft der seinen Kopf links, rechts, links, wie der das scannt.
Wie Xabi und Iniesta, ne? Wahnsinn.
Wie genau. Diese Schnelligkeit im Kopf halt zu haben, immer zu wissen, schon bevor ich den Ball habe, in welche Richtung geht's, ne? Wo ist Gefahr? Wo sind freie Räume? Wo kann ich Überzahl schaffen? Also Augenweide, wenn du so einen im Team hast, ist natürlich super. Aber genau, also bei Niederlanden die ersten 15 Minuten, ich habe mir notiert, war mit Ball. Das sind alles so gute Fußballer. Die haben Lust auf kreative Lösungen, dieses Spielen und Gehen, Räume freiziehen, einfach zu laufen, um jemanden anderen Raum zu schaffen. Immer die richtige Lösung, ob ein Kontakt oder zwei Kontakt oder gehe ich ins Dribbling und binde, um Überzahl zu schaffen. Das ist natürlich sehr anspruchsvoll zu verteidigen. Dementsprechend hat Österreich ja auch Schwierigkeiten. Da musst du viel reden, Entscheidungen treffen, gehe ich mit, übergeben, übernehmen. Das war so die erste Viertelstunde und dann ist es ja leider ein bisschen abgeflacht. Dann waren es ja dann eher so einzeln herausragende Qualitäten. Aber dieses Gesamtmannschaftliche, das hätte ich mir von Niederlanden über eine größere Strecke erwartet. Du hast es im Stadion auch gemerkt, das war, fand ich, relativ ruhig, ne? Für ein Heimspiel. Da war jetzt nicht so viel los, aber weil das Spiel das eben auch nicht so hergegeben hat, ne? Über weite Strecken, sage ich mal.
Ja, und weil ich halt so ein bisschen bei beiden Mannschaften das Gefühl habe, da fließen jetzt aber auch noch Beobachtungen aus dem ersten Spiel der beiden Mannschaften mit ein, im Gegensatz zu Mannschaften wie Schweden als Extrembeispiel, aber auch durchaus so jemand wie Ukraine, über den wir heute schon gesprochen haben, oder auch Dänemark kann man sicherlich auch dazu nennen, spielen beide eben nicht als Mannschaft. Also du merkst eben, dass es noch diesen Kommunikationsbedarf gibt in ganz vielen Situationen und da sind Dinge unrund. Und das ist mir bei beiden Mannschaften aufgefallen. Also bei Österreich fand ich, konnte man schon in der letzten Kette anfangen mit Dragovic, Alaba, Hinteregger. Also Alaba ist ja dann derjenige eigentlich, so verstehe ich es zumindest, dass der Zentrale dann meistens angibt, auf welcher Höhe man steht und wann man rausrückt und wann man sich fallen lässt, weil er auch den besten Überblick hat. Ehrlicherweise, Hinteregger hat da nicht immer dieselbe Linie wie Alaba gehalten, und zwar in mehreren Situationen. Und zwar mal einmal so, dass Hinteregger eher absichern wollte und Alaba aggressiv rausschieben wollte. Ich glaube auch, um einfach Weghorst und Memphis wieder rauszuziehen. Das musst du ja machen, das nervt ja, wenn die ganze Zeit so nah in gefährlichen Zonen stehen. Und manchmal aber auch genau anders. andersrum, dass Alaba absichern wollte und Hinteregger war auf einmal jetzt nicht verschwunden, aber halt einfach so 3 Meter oder 2 Meter zu weit vorne und das reicht halt dann manchmal schon gegen eine Mannschaft wie die Niederlande. Und auf der anderen Seite fand ich das aber bei der Niederlande auch, dass du gesehen hast, also wie einfach es geschafft hat, sich Österreich manchmal sogar übers Zentrum nach vorne zu spielen, dass da standen De Jong, Wijnaldum und Roon und ich fand ehrlich gesagt auch das Anlaufverhalten von Memphis und Weghorst war da einfach, also die haben schon beide was gemacht, vor allem Weghorst macht ja immer viel, aber das hing halt alles nicht so zusammen. Und wenn du halt dann so 2 Mannschaften aufeinandertreffen, dann ist es eben ein anderes Spiel wie vorher mit Dänemark gegen Belgien, vor allem Belgien dann in der zweiten Halbzeit, wo viel mehr Gruppentaktisches auch geklappt hat.
Ja, genau, zu Österreich, ne? Alaba als derjenige, der das da ordnet und sicherlich der Chef im Ring ist. Aber wenn du natürlich einen Hinteregger neben dir hast, der auch neben dem Platz dafür bekannt ist, seinen eigenen Kopf und seine eigene Meinung zu haben. Also ich finde, wenn man die beiden neben ihm vergleicht, Dragovic, Hinteregger, einer, der sich da auch rein, der sich gewehrt hat einfach, ne? Der hat auch wehgetan, der ist. Boah, das war, ist schon fies, auch gegen den zu spielen und dem hast du auch angesehen. Jetzt hör mal zu, also an mir kommst du nicht vorbei. Und wenn du an mir vorbeikommst, dann tut's weh.
Wird's wehtun, ja.
Das hast du gemerkt, aber sie hatten oft unterschiedliche Ideen, genau wie du sagst. Das 2:0 war Paradebeispiel. Der Ball fällt an der Mittellinie runter auf Depay, glaube ich. Depay, glaube ich, genau. Mhm. Und naja, was passiert? Dragovic hat eine Idee gehabt. Der stand eigentlich bei Malen und der spielt auch nicht auf Abseits, wie, glaube ich, beim ZDF sie gesagt haben. Der spielt nicht auf Abseits, der will auf den Malen draufgehen, der will ihn unter Druck setzen und dadurch ist Malen frei. Depay legt ihn ihm rein, dann geht er halt ab und legt quer auf Dumfries, der natürlich sensationell, da sind wir bei dem Thema von gerade, Außenspieler, der ist quasi bei dem Angriff im 16er, der hat die 50, 60 Meter im Vollsprint ist der gegangen und hat sich da belohnt. Aber wie du sagst, da geht Dragovic einfach raus von seinem Mann weg, um zu doppeln. Ja, bleib einfach stehen, sicher. Dann läuft der dir überhaupt nicht weg, dann läufst du ihn ab, stellst dich ihm in den Weg oder spielst zurück zum Bachmann. Da passiert überhaupt nichts. Und da hatten sie ihre eigenen Ideen. Und das ist nicht abgestimmt. Und dadurch kommt's dann eben zu solchen Chancen. Und bei den Niederlanden auch. Das könnte gegen noch qualitativ bessere Mannschaften. Dann, stell dir vor, sie spielen gegen Belgien irgendwie, wenn sie weiterkommen. Ja. Irgendwann mal. Was da in der Offensive dann auf sie wartet, wenn das mit Ball alles super ist, mit De Jong und Wijnaldum und Depay und Dumfries, was sind das alles für geile Kicker? Dann hast du den Drohnen, der den, sagen wir mal, den Rücken frei hält. Aber wenn es dann dahinter auch unabgestimmt ist und so Erfahrene wie Blind, De Ligt, ne, wenn die dann nicht zusammen agieren und jeder auch seine eigene Idee hat, dann tun sich eben diese Lücken auch auf. Und das wird dann ja, unter Umständen auch gegen andere Mannschaften bestraft.
Ja, und die gute Nachricht für die Niederlande war ja, dass De Ligt wieder mit dabei ist. Die schlechte war, dass er sich gegen Ende des Spiels wieder, also er hatte zumindest kleinere Probleme. Man weiß jetzt nicht, wie sich das weiter auswirkt, aber das möchtest du halt nicht sehen. Du brauchst, glaube ich, diesen Anker da hinten drin. Er hatte ja auch einen Tackling, wo er wirklich in letzter Sekunde noch den Torabschluss verhindert. Woran glaubst du denn lag das, dass Österreich es aus dem zum Teil ja auch sogar tiefen Ballbesitz nicht geschafft hat, Chancen herauszuspielen? Also ich kann natürlich wieder meine Flanken zitieren, 21 Flanken, 5 davon kamen an. Es waren ja aber auch lange gar nicht die Zielspieler dafür auf dem Platz. Also Kalajdzic kam erst zur 61. Minute und Marko Arnautovic wurde ja auch vorher gesperrt. Das ist ja auch eine große Diskussion in Österreich gewesen, eben nicht nur, welches System spielen wir, sondern mit welchen Stürmertypen spielen wir. Jetzt standen da Gregoric und Baumgartner. Was glaubst du, war der Plan dahinter und warum hat es dann so nicht funktioniert für Österreich?
Ja, das mehr an Ballbesitz und das zu wenig Richtung Tor resultierte daraus, dass sie einfach das Tempo immer gleich war mit Ballbesitz. Ne? Also die Niederlande, die konnten ohne großen Aufwand verteidigen. Sie mussten einfach gar nicht viel investieren. Ne? Also die Österreicher haben es nicht geschafft, Überzahlsituationen geschaffen, durch ein schnelles Passspiel, durch vielleicht mal Positionswechsel, durch tiefe Läufe auf die Kette, und zwar nicht, um dann immer auch den Ball zu bekommen, sondern eben auch alleine, wenn du zwischen De Vrij und Licht, wenn du zwischen die beiden einfach tief schießt, die müssen ja reagieren, weil sie ja nicht wissen, ob der Ball gespielt wird. Sie machen zumindest mal einen Sicherheitsschritt mit. Sie gehen auf jeden Fall mal zu, dadurch ist die Kette mehr zurück. Der Abstand zwischen den Mittelfeldspielern davor würde größer werden. Dann hättest du den Sabitzer und Baumgartner dort einsetzen können. Aber das alles ist nicht passiert. Das Tempo war gleich. Das Tempo war einfach immer gleich. Es waren keine Tempowechsel da. Und dann kommst du eben auch nicht in die freien Räume. Und wie gesagt, Holland, die konnten verschieben, ohne großen Aufwand das verteidigen. Und das war einfach das große Problem, was auch sicherlich auch mit der Qualität dann zu tun hat. Ne? Also dass du da nicht umschalten kannst. Und dann hat er ja noch wieder dieses Thema Alaba. Ist ja als Trainer ist das ja auch die Krux. Er ist der beste Mann. Ich kann das verstehen, dass der Trainer ihn da ins Zentrum setzt. Aber der fehlt natürlich dann in der Reihe davor als Anspielpunkt. Setzt du ihn aber davor, fehlt er dir hinten. Das ist es ist halt schwierig. Da musst du eine Entscheidung treffen. Ich kann das auch verstehen, so wie es ist. Aber letztendlich hat er es in beiden Spielen dann, ich nenne es mal nicht korrigiert, aber er hat reagiert, indem er Alaba ja wieder vorgezogen hat und dann entsprechend über die linke Seite kam. Aber da ist mir auch aufgefallen, das, was du gerade erwähnt hast, sie haben gar nicht irgendwie die Spielanlage so dargestellt, dass man irgendwie eine Flanke, du hättest reinbringen können, den Kalacic, den sie gebracht haben mit 2 Metern, also der wurde ja gar nicht bedient, ne? Oder dass du mal auf
und der war auch ganz Ball oft alleine, ist. Im Strafraum war sie ganz oft in einer ganz bizarren 1-5 Unterzahl, weil auch die Achter gar nicht nachgeschoben haben. Also es
keine Boxbesetzung, absolut, genau, ja.
Also es war ein bisschen seltsam, muss ich sagen, ehrlicherweise von Österreich. Mich hat es auch total gewundert. Also als ich die Aufstellung gesehen habe, da dachte ich mir, naja gut, Gregoric wahrscheinlich auch deshalb, weil der zusammen mit Sabitzer und Ulmer, da versucht man den Raum hinter Dumfries einfach zu besetzen. Immer wieder in den reinzuspielen, ist ja dann egal, ob gechippt oder irgendwie über eine Kombination, aber du weißt ja, der hat einen Vorwärtsdrang, den Raum dahinter, da kannst du dann in Anführungszeichen relativ leicht eine Überzahl generieren. Und so habe ich die Aufstellung verstanden. Oder Baumgartner könnte das ja auch sein. Ist ja egal, ob Gregoric rauszieht. Der hat das halt nur in Augsburg früher sehr häufig auch gemacht. Aber genau das, was du gesagt hast, es sah immer wunderschön aus, weil die standen wunderbar in ihrer Formation.
Technisch auch gut. Ja. Technisch richtig, richtig, richtig gut anzusehen. Ne? Also, ja.
Aber du musst halt Überzahlen schaffen oder halt deine Dribblings gewinnen, und beides ist halt nicht passiert bei Österreich, und deswegen plätscherte das dann so seltsam vor sich hin, und ich hatte dann eher das Gefühl hinten raus, dass die Niederlande da eine viel höhere Entscheidung dann eigentlich noch hat liegen lassen, also jetzt nicht nur bei den Szenen in der, ich glaube, 94. und 95. Minute, sondern auch vorher war es so, und das war wiederum was, wo ich mir dachte, das kann man sich als Niederlande natürlich erlauben, aber eben, wie du gesagt hast, wenn da richtige Gegner kommen, bin ich sehr gespannt. Ich hatte das Gefühl, denen fehlt schon auch noch einiges, und die hätten sich vielleicht in dieser Partie gegen Österreich, also Italien hat angefangen irgendwann zu experimentieren, als klar war, das geht gegen die Schweiz gut. Dann haben sie einfach mit einer Fünferkette gespielt, einfach so. Und Mancini hat später gesagt, ja, wir wollten halt den Ball zirkulieren lassen und so weiter. Und letztlich haben sie aber damit halt auch nochmal im laufenden Betrieb nochmal Abläufe einstudieren können. Und das hätte meiner Meinung nach die Niederlande gegen Österreich auch machen können, und zwar den Ablauf. Was machen wir denn, wenn wir den Ball gewinnen? Das ist nämlich häufig passiert, also tief. Österreich hatte 30 Ballverluste, Niederlande nur 15, und die meisten davon waren relativ tief für Österreich, also dann auch nicht so gefährlich. Aber dann hätte die Niederlande wirklich mal üben können oder sich überlegen können, okay, wie wollen wir es jetzt machen? Wir zwei Spielstationen, und dann muss eigentlich jemand auf die Kette zulaufen oder hinter der Kette angespielt werden. Aber das haben sie oft gar nicht gemacht. Oft haben sie dann den Ball rausgespielt aus der Gegenpressing-Situation und dann aber erstmal, ja gut, wo ist denn der Frankie? Okay, hier kriegst du Ball, hast du eine Idee? Und dann konnte sich aber Österreich bis dahin wieder formieren.
Ja, also auch dieser höhere Ballbesitz von Österreich, das flachte ja dann nachher auch ab, genau wie du sagst. Ne? Da war ja eigentlich dann, waren die Niederlande dann wieder, hatten sie ein bisschen Übergewicht wieder. Aber es war dann auch ein Stiefel, den sie runtergespielt haben. Also wie gesagt, ich fand, das ist abgeflacht. Sie hätten sicherlich da mehr raus machen können. Ja, vielleicht das, was du jetzt geschildert hast, wer gibt dann den Impuls? Ne? Also gibt der Trainer den Impuls, kannst du das nochmal umswitchen? Steht da vielleicht auch viel auf dem Spiel, weil 2-1, dann kommen die nochmal auf, hat man auch alles erlebt. Ich verstehe deinen Gedanken, aber das ist natürlich dann schon oberstes Regal, wenn du das dann auch noch umsetzen kannst und so umswitchen kannst. Das ist natürlich dann schon allerhöchste Sahne. Ja, und wobei, so haben sie es über die Runden geschaukelt, sage ich mal.
Ja, genau. Also das stimmt natürlich, dass ich da sehr anspruchsvoll bin, wobei ich jetzt auch gar nicht will, dass von denen nochmal 6 Spieler in die Umschaltsituation gehen. Die hatten ja immer dann auch relativ häufig Gleichzahl, weil ja auch Österreich sehr aggressiv spielen musste. Aber mir hätte es einfach schon gereicht, da ein bisschen höheres Tempo manchmal zu haben, weil da auch Österreich meiner Meinung nach auch attackierbar war. Und ja, klar, ist Kritik jetzt auf sehr hohem Niveau, das ist mir auch völlig klar. Aber mit Blick auf die nächsten Spiele dachte ich mir schon so, also ich traue ehrlich gesagt den Niederlanden noch nicht über den Weg.
Sehe ich genauso. Und die Kritik auf höchstem Niveau ist ja immer gut. Also wir sind bei der EM, ne? Also sind die besten Mannschaften Europas und viele von den besten Spielern, da können wir ruhig schon ein hohes Niveau auch erwarten und auch unsere Gedanken hoch auf einem hohen Niveau ansetzen. Also habe ich nichts dagegen.
Ja, da bin ich ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich, das ist noch so ein Aspekt, der mir bei dieser Euro aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob es an meinem Blick liegt, weil ich mich irgendwie zuletzt häufiger damit beschäftigt habe, wie halt Innenverteidiger verteidigen. Aber es gab so viele Aktionen bisher, wo Innenverteidiger einfach individuell die meiner Meinung nach falsche Entscheidung getroffen haben, ob sie absichern, ob sie sich fallen lassen. Da kannst du durch so viele Spiele durchgehen. Also Deutschland gegen Frankreich, ganz prominentes Beispiel. Wir haben jetzt heute aber auch schon wieder über ein paar gesprochen. Und es gibt so wenige Nationen, wo ich mir die letzte Kette angucke und mir denke, ja, das spielen halt auch einfach Leute, die in der Regel immer die richtige Entscheidung treffen und deshalb allein ist es schon so schwierig, gegen die zu spielen. Ich weiß nicht, ist das selektive Wahrnehmung oder ist dir das auch aufgefallen?
Ich glaube, das ist grundsätzlich immer hochanspruchsvoll für jemanden, der in der letzten Reihe spielt, sei es, dass du mit 2 Innenverteidigern spielst oder eben mit 3 Innenverteidigern. Da zu entscheiden, habe ich den Sicherheitsaspekt, möchte ich nicht, dass der Stürmer mir im Rücken wegläuft, also bin ich eher abwartend, dann kann er angespielt werden, habe eher den Meter 1-2 Platz, oder bin ich jemand, der das risikoreich angeht und rausgeht, und da ist es zwangsläufig, dass du auch mal eine falsche Entscheidung triffst, aber das Gute, wenn du mit 3 hinten spielst, ist ja eben, dass da eigentlich immer noch 2 dahinter hast, ne? Wenn du,
einer von 3 muss nur eine gute Entscheidung treffen, ja, das stimmt.
Ja, richtig, genau. Birgt aber natürlich auch eben, oder sollte für Mannschaften eben immer das Ziel haben, eben auch so schnell wie möglich irgendwie einen Anspielpunkt in der letzten Reihe dann zu haben, in diesem Zwischenraum, ne? Als Spieler einen vorne zu binden und die anderen darum, genauso in diesen Halbräumen, also nicht direkt bei dem letzten, nicht bei einem der Innenverteidiger zu stehen, aber auch nicht bei einem Mittelfeldspieler, sondern genau dazwischen, dass die beiden eben nicht wissen, muss ich jetzt als Sechser zurück? Gehe ich als einer der Innenverteidiger vor? Wenn ich vorgehe, ist der Raum hinter mir ja frei, da kann einer mit dem tiefen Lauf rein. Darum ist es immer eher dieses Abwartende, was passiert. Wenn der Ball gespielt wird, dann muss eine Entscheidung getroffen werden in einem Bruchteil einer Sekunde. Und das ist hochanspruchsvoll. Und gute Mannschaften, Paradebeispiele sind ja, ne, sagen wir mal, Messi oder solche Spieler, die sich immer in diesen Räumen aufhalten, wo sie nicht greifbar sind oder du sie erst anläufst, wenn sie dann eben auch den Ball bekommen haben, und dann die richtige Entscheidung, gehe ich von hinten raus oder lasse ich mich als Sechser fallen und doppel nach hinten. Das ist schwer. Wenn der Mannschaft das gut macht, ist es immer schwer zu verteidigen.
Da können wir, glaube ich, heute mal dann auf Kroatien gegen Tschechien gucken. Da, finde ich, haben die Achter, also Modric ja sowieso, aber auch Brozovic und wie sie alle heißen, die haben da ein sehr gutes Gefühl für den Raum. Da bin ich gespannt drauf. Björn, ich danke dir sehr, hat großen Spaß gemacht. Wir hören uns wieder, und zwar nach dem Spiel Deutschland gegen Ungarn. Da werden wir über dieses Spiel sprechen. Freue ich mich schon sehr drauf. Danke dir für deine Zeit.
Ich danke dir auch und bis nächste Woche.
Genau, bis nächste Woche. Bis morgen sage ich dann aber zu den Zuhörerinnen und Zuhörern, denn natürlich gibt es auch morgen den nächsten Rasenfunk-Kurzpass, und der Rasenfunk, er bleibt werbe- und sponsorenfrei. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt. Auf rasenfunk.de/supportersclub bekommt ihr alle Informationen dazu. Auch kleine Beträge helfen uns da. Ehrlicherweise geben die meisten kleine Beträge. Es summiert sich dann auf. Danke für euren Support und für eure Aufmerksamkeit. Bis morgen dann. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.